Heute habe ich wieder einen sehr inspirierenden Gast bei mir im Podcast und das ist Alexandra Sorgenicht. Alexandra ist Intuitionstrainerin, sie ist Filmemacherin und sie ist Speakerin. Und wir sprechen heute darüber, wie Intuition ihr schon als Kind geholfen hat, in einem toxischen Elternhaus zu überleben und wie sie es geschafft hat, aus dem Burnout heraus ihre Selbstständigkeit zu starten. Dabei ergründen wir auch, wie ein falsches, konstruiertes Selbstbild und alte Überzeugungen bei uns im Alltag Stress auslösen. Und wir werden über eine Übung sprechen, wie du direkt trainieren kannst, wieder intuitiver zu leben und auch für dich zu erkennen, ob du im Dauerstress einem falschen Ziel hinterherrennst. Alexandra, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Margot, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wir haben ja im Vorgespräch schon auch unsere Parallelen aufgedeckt. Also auch du hattest eine Hochstressphase und hast dann auch einen ziemlichen Lebenswandel hingelegt. Nehmen uns doch nochmal mit, wie es dazu gekommen ist, was so die, ich sage jetzt mal, wichtigen Stationen waren, dass du heute als Intuitionstrainerin arbeitest.
Ja, also für mich ist das so gewesen, dass ich nie hätte sagen können, früher, das ist jetzt Intuition. Ja, jetzt nehme ich intuitiv wahr. Ich habe immer intuitiv wahrgenommen und auch deswegen, weil das, also es ist auch so geblieben, die meisten Menschen verlieren das so um die 4 Jahre ungefähr. Und bei mir ist es so geblieben, weil es die einzige Ressource war, die ich hatte, um faktisch zu überleben, möchte ich sagen. Also physisch, aber vor allen Dingen sicherlich seelisch, emotional. Ich hatte eine, vorsichtig gesagt, also ein dysfunktionales Umfeld und brauchte ja irgendetwas, auf das ich mich beziehen kann, das oder irgendetwas, in dem ich mich sicher fühle, lass es mich so sagen. Und das war die Intuition. Also zu Hause war es willkürlich, unsicher, alles möglich, gewaltvoll, missbräuchlich, alles, was ein Kind so nicht so braucht, um Urvertrauen zu entwickeln. Ja. Und die Intuition war zum Glück immer da, die mir gesagt hat, das, was dir gerade gesagt hat, ist nicht wahr, es trägt keine Wahrheit in dich, in sich, die auch gesagt hat, das bleibt so nicht ewig. Das war so ganz wichtig ne, für mich, so einen Ausblick zu haben, es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht, was ich bin. Und auch das Leben ist so nicht per se. Also es wird sich ändern. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich ändert. Und das waren wirklich intensive Anker für mich, ohne die ich das, denke ich, nicht geschafft hätte. Und ich habe dann schon...
Wie konntest du das wahrnehmen damals?
Ach so. Ja, also damals war es einfach
ein... Auf welche Art und Weise?
Ja, ich hätte, man fragt sich das immer so, ich hätte das gar nicht als extern groß beschrieben, als Kind. Na, also was ich gesehen, es war einfach wie eine Stimme, wie ein Wesen in gewisser Weise, ne, was sagt, das bleibt so nicht, das ist nicht wahr. Oder einfach ein Satz vielleicht auch, ne, den ich hätte den nicht als extern beschrieben und würde das auch heute in dem Sinne noch nicht mal tun, sondern einfach so eine ganz klare Gewissheit. Ein Gedanke, ein Gefühl und tiefer so ein Wissen, was auch dann so eine Ruhe gemacht hat im Körper, ne, mitten im größten Chaos.
War dir damals klar, also wenn es wie eine Art Stimme ist, also wer oder was zu dir spricht, konntest du das damals zuordnen?
Nein, also ich habe es halt niemals in Frage gestellt. Ich habe mir als Kind oder auch als Jugendliche da keine Gedanken drüber gemacht. Das war einfach da. Das war einfach da und das war was, da konnte ich mich drauf verlassen. So in den, wirklich in den dunkelsten Momenten. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich mich darauf verlassen kann. Ne, sondern es war in den dunkelsten Momenten einfach da. Und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Das war so natürlich.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also hast du immer diese Stimme auch gehabt, auch so diese Gewissheit, das wird vorbeigehen?
Ja, also nee, nicht immer. Was auch noch dazu gehört, das ergänze ich noch einmal zur Intuition, ist, dass ich auch als Kind schon, wenn ich andere Menschen angeschaut habe, sowas sehen konnte wie Gefühle, wie Farben, wie das Energiefeld um die Menschen herum. Wenn jemand lügt, jemand krank ist, ja, wenn jemand krank ist, wenn jemand bald stirbt, wenn Traumata, Schmerzen, sowas, ne? Das konnte ich als Kind auch schon immer sehen, auch als Jugendliche. Und ich habe, denke ich, sehr früh gelernt, dass man da am besten eher nicht drüber spricht. Ne? Das kommt nicht so gut an, zu sagen, dass jemand lügt. Also immer klein ist und man sagt, dass ein Erwachsener lügt. Ne? Und als Jugendliche wurde ich dann auch, wenn ich so direkt geäußert habe, eher ausgelacht oder habe auch Wut ausgelöst. Genau. Und ich habe als Jugendliche hatte ich natürlich auch ein hochkompensatorisches Verhalten, das heißt Alkohol, hochrisikohaftes Verhalten, also alles versucht, um den Stress und die Angst, die ja Teil meines Systems waren, ganz natürlich zu lösen. Ganz kluge Mittel, ganz kluge Mittel eigentlich. Ja. Und aber wohl auch da die Intuition als wirklich als gutes Regulativ gehabt. Als ich zu tief zum Beispiel in die Drogen eingetaucht bin. Aber ich hatte es nicht im Alltag zur Verfügung. Also ich hatte es nicht zur Verfügung, so wie ich es heute habe. Das ist ein Umfeld, das tut mir gut. Das ist ein Mensch, der tut mir gut. Und das ist ein Mensch, der tut mir eigentlich nicht so gut. Das ist so ähnlich dem, was ich erlebt habe. Das hatte ich lange Zeit nicht, sondern da war ich einfach gut in meinen Traumafolgen unterwegs. Ne? Also auch hoch gestresst, wenn du so das so nennen magst, ja.
Ja. Okay, also eine Fähigkeit, die du dann gewissermaßen auch wieder verloren hast und erst über die Zeit es geschafft hast, das für dich auch wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und auch dich selber zu trainieren und zu schulen, das besser wahrnehmen zu können und auch mit den Menschen damit auch anders umgehen zu können.
Ja, also ich habe es nicht ganz verloren. Wie gesagt, es war da und war lebensrettend. Na, in bestimmten Situationen, aber nicht im Alltag, so wie jetzt, abrufbar, also nicht so sensibel, so fein, ne? Sondern nur die Notbremse. Und ich hab mit Mitte 20, als ich Film studiert habe, jemanden kennengelernt, die das auch kann, also Auren sehen, Energien sehen. Ja? Und für mich war das nicht so erstaunlich, was die mir erzählt hat, als ich einfach nur dahingegangen bin und meinen Namen gesagt habe und die mir all diese Dinge erzählt hat über meine Mutter und warum und die Blockaden und ob was mit meiner Mutter los ist, weil die Energie so ist und dass ich so verstrickt bin immer noch und so weiter. Das war für mich nicht so erstaunlich, weil ich das ja auch so immer, also ich habe, was ich immer behalten habe, ist, dass ich Menschen sehen kann. Ne? Also und was für mich aber so besonders war, dass ich endlich mal jemanden getroffen hatte, der das auch kann. Dass es besprechbar war, diese Ebene. Ja, und dann hat es noch was Zeit gedauert. Ich habe damals Filmwissenschaften studiert und ja, hat was gedauert, bis ich selber die Ausbildung angefangen habe. Intuitive Training nennt sich das. Das ist so ein Anteil von dem, was ich mache aktuell. Ist aus den USA eine Methode und über 5 Jahre habe ich so eine Basisausbildung gemacht und habe das dann im Anschluss direkt angewandt. Also nicht nur für mich, sondern auch in die Welt gebracht, weil ich habe gesehen, dass es in Deutschland nichts Vergleichbares gibt und habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, sondern habe das einfach gemacht und habe auch relativ schnell bestimmte Defizite, hatte ich eigentlich schon während der Ausbildung gemerkt, dass da noch mehr dazu kommen muss, weil eine rein intuitive Erkenntnis, finde ich, reicht häufig nicht, weil es für mich geht's immer darum, wie setzen wir das auch um. Ja, also zum Beispiel eine Wahrheit zu wissen, wenn ich mich nicht regulieren kann oder meine Sehnsucht zu kennen oder den nächsten Schritt zu kennen, wenn ich mich nicht regulieren kann, es wird wenig nutzen. Ja.
An der Stelle nochmal eine kleine Bitte an dich. Mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Menschen diesen Podcast entweder auf YouTube anschauen oder im Audioformat anhören, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Du kannst mich hier kostenfrei sehr gut unterstützen, indem du den Kanal eben abonnierst, ein Like dalässt, den Podcast auch bewertest oder eben auch gerne mal Kommentare schreibst. Nur so ermöglichst du mir, dass ich dir eben regelmäßig kostenlosen neuen Content zur Verfügung stellen kann und überhaupt die Möglichkeit habe, dir das Ganze hier so anbieten zu können.
Das heißt, diese Notwendigkeit zur Regulation, hast du die dann auch mit dem Burnout erkannt? Oder wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, okay, ich will noch einen Schritt weitergehen und da sind Fähigkeiten in mir, wo es sich lohnt, die weiter auszubauen?
Ja, das stimmt. Den Burnout, den hatte ich 2010. Das war so auch im beruflichen Umfeld, ne, im beruflichen Kontext nochmal. Und da habe ich mich aus dem Burnout heraus selbstständig gemacht, todesmutig. Genau. Und ja. In dem Moment, wo ich, also da war ich eben in der Filmbranche hauptberuflich und habe das mit dem Intuitionstraining so nebenher gemacht. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr angestellt war, war auf einmal so ein Raum frei und das Intuitionstraining ist wie explodiert, einfach weil ein unheimlicher Bedarf da ist. Finde ich auch so logisch, ne?
Ja.
Und ich habe dann eben einfach gemerkt, ja, es braucht Körperbewusstsein, es braucht Körperarbeit, es braucht ein Bewusstsein über Ethik, das finde ich ganz wichtig. Also was sind unsere Werte? Es braucht ein Bewusstsein auch über das Nervensystem und Regulation und genau, ich habe das so nach und nach eben zu der Methode verwoben, während des Tuns, die ich jetzt für mich selbst anwende, aber die ich auch weitergeben darf.
Wenn du Menschen bei einer Cocktailparty kennenlernst und erzählst, dass du Intuitionstrainerin bist, was erklärst du den Menschen, was Intuition ist, so nach deiner Wahrnehmung?
Kommt drauf an, was das für ein Mensch ist. Wenn das zum Beispiel, wenn die hochskeptisch sind, was ich absolut legitim finde, vielleicht WissenschaftlerInnen, dann beantworte ich das immer mit einer Gegenfrage. Ob sie schon mal sowas hatten wie einen Geistesblitz, ob sie das kennen, dass sie in den Raum reingehen und etwas wahrnehmen, was sie, oder in den Raum reingehen und ihre Stimmung verändert sich. Ob sie schon mal sowas wie einen prophetischen Traum hatten. Ob sie sich erinnern können, wie sie als Kind in die Welt geschaut haben. wie sie mit ihrer größten Sehnsucht umgehen, zum Beispiel. Also häufig mache ich das mit Gegenfragen, weil wenn ich sofort mit Konzepten komme, ist das erstmal, entspricht das überhaupt nicht der Intuition? Ja, sondern ich werfe gerne auf die eigene Erfahrung zurück, weil jeder hat Erfahrung damit. Jeder hat schon mal an jemanden gedacht und dann einen Tag später erfahren, dass es der Person sehr gut oder sehr schlecht geht, zum Beispiel. Das kennen wir alle. Oder uns geht's super gut und wir kommen in den Raum rein und auf einmal drop die Energy so, ne, dass wir denken, was ist hier? Genau. Und ich versuche das dann über Beispiele zu sagen. Wenn jemand sehr offen ist, kann ich direkt auch sagen, Intuition ist, kennst du bestimmt den Begriff Bauchgefühl, das hat jeder schon mal gehört und das ist nur so ein kleiner Ausschnitt. Ja, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt und auch sehr missverständlich. Intuition ist die Stimme deiner Seele. Aber das kann ich je nach Kontext nicht jedem sagen, sofort zumindest. Ja. Nach 10 Minuten, einer halben Stunde, einer Stunde Gespräch auch. Aber direkt zu Anfang denken die meisten an, wer ist sie denn? Ja,
ja, ich glaube auch so mit dem Begriff Seele, da kann es dann auch passieren, dass man die Leute irgendwie verliert und dass sie dann ja wahrscheinlich auch innere Widerstände dann zu dem Thema spüren. Also ich bin auch erst eigentlich vor kurzem mehr mit dem Thema Seele in Kontakt gekommen, habe mehr dazu gelesen und je mehr ich erfahren habe, desto besser hat mir dieses, ich nenne es jetzt mal Konzept, gefallen. Also ich habe einfach gespürt, es resoniert mit mir. Also so diese Vorstellung, es gibt so einen Seelenweg und auch so die schmerzlichen Erfahrungen, die ich mache, die sind dazu da, dass die Seele lernen kann. Was würdest du sagen, gehört noch so dazu? Also vielleicht so der Begriff Seelenweg ist ja was man immer wieder hört. Wie würdest du so dieses Konzept der Seele noch weiter verpacken oder ausschmücken?
Also für mich ist die Seele der Anteil von uns, der, soweit man das so beschreiben kann, weil es ja in den Raum des Unbegreiflichen hineingeht, der schon immer da war und immer da sein wird. Und der größer ist als das, viel größer als das, was wir mit dem Verstand fassen können und trotzdem wir sind. Also du, deine Seele, ich, meine Seele. Und das ist der Raum oder der Teil von uns, aus dem Information kommt, die wir nicht wissen können. Ja, okay. Information kommt, die wir nicht wissen können. Zum Beispiel, du sagst, du hast jetzt nach dem Seelenweg gefragt. Ist ja logisch nicht erklärbar, warum der eine aus einer Familie kommt, die alle Metzger sind und er ist jetzt vegan. Zum Beispiel. Mhm. Klar, könnte man mit einem Gegenteiligen erklären. Man könnte es auch nochmal sagen, vielleicht sind alle Ärzte und sie will Pilotin werden. Also, oder einfach ans Meer ziehen, ohne erstmal einen konkreten Plan zu haben. Mhm. Also, es gibt etwas in uns, das immer kommuniziert, was ist stimmig, was ist richtig, wo ist Erfüllung, nicht die Ego-Erfüllung, Infinity Pool und Ferrari, sondern was erfüllt mich auf Herzebene? Ja, was nicht haben, sondern sein. Was erfüllt mich da? Und das ist die Seele, die immer wieder diese Ebenen immer wieder versucht zu kommunizieren. Guck doch mal, stimmt das hier? Und zum Beispiel über einen Burnout das macht oder einen Unfall oder eine Trennung oder eine Krankheit, dass wir den Weg einmal überdenken, auf dem wir gerade sind.
Das heißt, so ein Burnout könnte man auch als ein sehr deutliches Zeichen von der Seele sehen, dass die jetzt die Handbremse zieht und wirklich sagt, okay, das ist nicht dein Weg, mach was anderes.
Ein Burnout wäre die wunderbare Zusammenarbeit zwischen Seele und Körper. Dass die Seele hat schon sehr lange versucht, immer wieder Zeichen zu geben, zu sagen, das ist nicht der Weg. Guck mal, zum Beispiel Stress. Also ich würde sagen, wenn man nicht auf dem Seelenweg ist, hat man kontinuierlich Stress. Da bin ich mir sicher. Das ist ein Stressauslöser, wenn ich nicht wirklich auf dem Lebensweg bin, der Stimmige für mich ist. Und irgendwann reagiert der Körper darauf und sagt, okay, wenn sie oder er nicht auf dich hört, dann mache ich jetzt mal deutlich. Und dann mache ich noch deutlicher und noch deutlicher. Und irgendwann, über den Körper ist es halt so, das können wir nicht ignorieren. Das ist ja auch das Schöne daran. Manchmal schmerzhaft. In einer gewissen Weise braucht es auch Demut. Und es braucht auf jeden Fall Demut, es rechtzeitig zu hören und nicht in den Burnout zu gehen.
Ja, also bei mir war das definitiv so. Also ich hatte keinen Burnout, aber ich habe irgendwann gespürt, ich bin nicht auf dem Weg, der mich erfüllen wird. Also ich glaube, bei mir war es immer so die Perspektive, wenn ich jetzt im Sterbebett liege und ich schaue jetzt zurück auf mein Leben und ich sehe jetzt, dass ich einfach weiterhin als Ingenieur, als Projektleiter arbeite und mache das bis zur Rente und komme dann erschöpft da raus, habe mich da irgendwie durchgeschleppt, aber es hat mich nicht erfüllt, dass ich dann, glaube ich, auf mein Leben nicht zufrieden zurückblicken könnte. Und das war für mich immer ein sehr starker Motivator und auch irgendwie so ein Kompass. Also ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich habe Maschinenbau studiert und in meinem Konzept war ich einfach jetzt Ingenieur und ich wusste nicht, was ich anders machen sollte. Also das hat auch Druck in mir ausgelöst, eigentlich gar nicht zu wissen, wohin ich dann sonst gehen soll. Aber irgendwie habe ich in mir gespürt, ich darf was verändern, ansonsten passt das für mich dauerhaft nicht. Also war das dann auch schon eine Intuition, die mir gesagt hat, irgendwas, probier was, aber mach mal was anderes.
Würde ich so sehen, ja, und du glücklicher. Das sind gar nicht so viele, die dem so früh auch nachgeben können und vor allen Dingen, die diese Leere zulassen können, also diesen Raum des Nichtwissens, von dem du ja sagst, du wusstest nicht, wie es weitergeht. Ja. Und das zu können, das ist entscheidend für ein intuitives Leben. So viele Coachings oder auch Persönlichkeitsentwicklungsideen haben ja dann noch so einen linearen Prozess vor Auge. Ne? Okay, jetzt bin ich kein Ingenieur, dann werde ich Coach zum Beispiel. Ja, und das mache ich dann so, das baue ich dann so auf. Und dann haben wir 12 Schritte und wir gehen da irgendwie durch. Und so wie du das beschreibst, dass das bei dir war, okay, das ist es nicht mehr. Und ich brauche jetzt erstmal die Möglichkeit zu spüren, was es denn sein kann. Ja? Das braucht wirklich viel Mut. Das braucht wirklich viel Mut, weil das heißt ja auch, du sagst dann nicht mehr, guten Tag, ich bin Marbot, der Ingenieur. Und in unserer Gesellschaft ist das ja häufig so, der Stahl, okay, er ist das, was ist der Status, ne, dazu? Ja. Und das ist dann, wer ich bin. Dabei ist Marbot nicht Ingenieur, das war die Tätigkeit. Ne? Nichts falsch mit. Und Ich denke sehr wohl, dass das deine Seele war, die zu dir gesprochen hat und dass du in der Lage warst, deine Intuition als die Stimme der Seele wahrzunehmen. Und es ist auch oft so, dass es erstmal ein Nein gibt oder vielleicht ein Ja, aber wir wissen noch gar nicht, was das für ein Ja sein könnte. Und dann braucht es eben mehr noch als das reine Hören, das auch dem zu folgen. Auch wenn ganz viel von, wow, ich habe Angst, ich habe jetzt Stress, ja, weil ich nicht sagen kann, ich bin Ingenieur, weil alle um mich herum vielleicht sagen, bist du irre? Das ist irgendwie ein super Beruf. Du hast irgendwie ein gutes Gehalt gehabt. Sag mal, geht's noch?
Ja,
ja, zum Beispiel, vielleicht gibt's irgendwen, der abhängig von dir ist. Freunde haben eine andere Meinung. Deine Frau, deine Freundin ist vielleicht, ja, also du musst dich trotz des Nichtwissens ohne ein rationales Argument dagegen setzen zu können, bei dir bleiben. Und das verantworten. Und das ist, weil es ja nicht geübt ist in unserer Gesellschaft, das braucht viel Stärke und viel Sicherheit in dir und Bindung, also Rückverbindung mit dir selbst. Und das ist das, was so mein Fokus ist, auch in meiner Arbeit, dass die Menschen das können. Na, dass sie das können, zu sagen, okay, hier ist ein leerer Raum, der ist ja nur vermeintlich leer. Da ist ganz viel. Ich kann nur noch nicht kognitiv darauf zugreifen. Ich kann mich aber darauf verlassen. Ich kann mich darauf verlassen und das braucht Übung.
Ja. Du hast ja eben auch diese Ego-Struktur angesprochen. Also als ich das auch in deinem Buch gelesen habe, für mich war das immer so die Parallele zu dem, was ich als Glaubenssätze bezeichne. Also auch die Menschen, wo ich sehe, die sind einfach, die stecken fest in diesem Stress, die kommen da nicht raus. Die verfolgen ja oft so auch diese Ziele, wie du es gerade beschrieben hast. Also da geht's um Anerkennung in der Firma, in Projekten, ja, vielleicht geht's um das nächste Auto. Das sind oft ganz absurde Antreiber dahinter. Und es scheint ja so, als ob wir durch unsere Ego-Struktur und eben diese inneren Überzeugung, dass ich das brauche, dass wir dadurch auch auf so Abwege kommen. Wie kann ich das verstehen, dass es so eine Ego-Struktur gibt, die mich irgendwie so fehlleitet und mir so, dass ich einfach falschen Karotten hinterherrenne?
Ja, ja, ich hatte ja vorhin angedeutet, dass die meisten Menschen mit vier um das vierte Lebensjahr herum den Zugang zur Intuition verlieren. Ich habe das auch in deinem Podcast gehört, also den Grund dafür habe ich auch in deinem Podcast gehört über Perfektion. Du hast darüber erzählt, dass wir zugehörig sein wollen. Also das ist sozusagen, ja, wir sind eine soziale Spezies. Wir müssen uns zugehörig fühlen. Als Kinder reflektieren wir natürlich nicht darüber, aber wir lernen ganz schnell, wenn ich jetzt sage, Mama, der Onkel lügt oder Mama, die Oma stirbt halt und die Oma sitzt neben mir am Kaffeetisch. Ja, das sind jetzt drastische Beispiele, aber es kann auch einfach so was sein, wie was Kinder zum Beispiel intuitiv auch machen, ist, dass sie je nach Begabung manchmal die Hände auf den Körperteil legen, wo ein Elternteil sich verschlossen hat, also eigenen Gefühlen gegenüber verschlossen hat, um das in Bewegung zu bringen, ganz intuitiv.
Ja.
Und dann hast du da einen Vater oder eine Mutter, die wollen das nicht. Also die wollen nichts außer also bloß nicht fühlen, ja, sicherlich nicht an der Stelle. Und dann kriegst du als so ein weiches, sehr hochempfindsames und natürlich Kind mit einem ganz offenen Nervensystem richtig was ab. Und das muss noch nicht mal, wie in meinem Fall, jetzt wirklich physische Gewalt sein. Das kann einfach sein, dass du merkst, das Elternteil macht zu, du wolltest Verbindung und die Mama macht zu oder der Papa oder du wirst weggewischt oder wird weggeguckt, das reicht. Wir merken, oder ist was falsch. Ja? Und dann mache ich zu und dann lerne ich, dann gucke ich, okay, das ist falsch, was natürlich wäre für mich, das ist falsch, was ist richtig. Ah, ich muss kluge Dinge sagen. Ah, ich muss ruhig sein. Ah, ich muss lieb sein. Ah, ich muss Leistung bringen. Ich muss hier mit den Klötzchen das richtig gut machen. Dann guckt der Papa und dann lacht der Papa. Ne?
Ja, ja.
So, ich muss still sein und der Mama helfen. Dann streichelt die Mama mich und ist nicht kühl. Und so fangen wir dann an, eine Struktur aufzubauen, von der wir dann denken, wahrscheinlich schon mit 8, mit 12 sicherlich noch mehr, mit 16 noch mehr, mit 30 sowieso, das sind wir. Dann denken wir, wir seien rational extrem, wir seien sehr lieb, Ja, wir sind von Natur aus immer im Service für andere. Solche Sachen denken wir dann. Ja, oder wir schaffen gerne Sachen. Und das heißt nicht, dass all diese Persönlichkeitsanteile oder Charakterzüge nicht auch zu uns gehören. Aber in dieser Ausprägung haben wir dann eine Ego-Struktur gebaut, die uns so zugemacht hat, also dicht gemacht hat, weil dahinter was ist, ich muss so sein. Wenn ich das nicht mehr bin, werde ich ausgestoßen. Und das ist ja nicht bewusst, dafür ist die Angst zu groß. So, und dann kommt eben sowas bei rum, dass wir alle auch dann Ärzte werden oder Metzger, ja, oder eben Ingenieur oder in meinem Fall, ich musste unbedingt Akademikerin sein. Also besser noch Akademiker, aber das hätte ich jetzt beim besten Willen nicht geschafft, ein Mann zu sein. Ja, aber zu versuchen, männlich zu denken, auf eine männliche Art und Weise in der Welt zu stehen, irgendwie so, das war sicherlich ein Auftrag an mich.
Mhm.
Ja.
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 Ja, und damit
und das
bauen
entfernt
wir uns
dann von uns selbst. Entschuldige.
Ja, ja, genau. Und damit bauen wir ja bauen eine Illusion auf, der wir dann folgen und versuchen mit viel Kontrolle dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und du hast ja auch im Buch beschrieben, ne, wir versuchen nicht nur uns selbst zu kontrollieren, sondern auch das Umfeld, dass das wieder zu dem passt, dass ich dieses Selbstbild dort auch so platzieren kann.
Ja. Ja, klar, ne? So, wenn wir zum Beispiel perfektionistisch sind oder wenn wir People-Pleaser sind, dann versuchen wir eigentlich, ja, die anderen so zu machen. Wir versuchen alles in unserem Verhalten, damit die anderen nicht so sind, wo wir am meisten Angst vor haben.
Mhm.
Also Gewalt oder Judgment, also Bewertung, Abwertung.
Ja.
Ne? Zum Beispiel, oder Abwendung, Liebesentzug. Und das ist eine unbewusste Manipulation natürlich auch.
Mhm. Ich finde auch dieses Bild so schön, dass wir halt im Endeffekt ja zwei Grundbedürfnisse in uns haben. Also das eine dann wirklich so diese Zugehörigkeit und Verbindung, das was ja auch gerade in der frühen Kindheit so wichtig ist, weil wir nicht existieren können ohne diese Zugehörigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir ja aber noch diese Autonomie und unser authentisches Selbst, also wo wir uns nicht verbiegen, um dazu zu gehören, sondern wo ich klar Grenzen setzen kann und auch sagen kann, okay, du als Person, das passt nicht zu mir. Ich kann hier eine Grenze setzen und ich kann auch gut ohne dich und kann dann auch den Weg gehen, mich besser auch selbst zu verwirklichen und eben genau diesen Seelenweg zu gehen. Und dazu brauchst du ja auch den Mut, dann auch wirklich mehr in die Autonomie zu gehen, was uns oft ja auch früh abtrainiert wird.
Ja, also ich würde nochmal einen Unterschied machen zwischen Autonomie und authentisch, weil auch das Verbindungsbedürfnis ist ein authentisches. Aber genau wie du sagst, so die erste Autonomiebewegung ist ja auch die Geburt zum Beispiel. Ne? Wir kommen aus so einer Symbiose und dann sind wir auf einmal alleine nicht drin, sondern eigenständig. Und Kinder machen das ja relativ schnell, so Autonomiebestrebungen, wenn man ein Baby fühlen kann, dann merkst du genau, wenn er sagt, öh, lass mich, hör mal auf, mit dem ich immer angetatsche. Ja.
Ja.
So, das dreht den Kopf weg.
Ja.
Oh, zum Beispiel. Wenn man es denn fühlt, ne? So, das braucht eine hohe Sensibilität auch. Und auch ein Loslassen von den eigenen Bedürfnissen, dass man auf so ein Baby eingehen kann und beides bestätigen kann, sowohl das Autonomiebedürfnis als auch eben das Verbindungsbedürfnis, das Zugehörigkeitsbedürfnis. Ne? Und eins von beiden lernen wir sehr schnell zu unterdrücken. Ja. Mhm. Und das trennt uns dann vom authentischen Selbst. Weil auch wenn wir ja vielleicht ein hohes Nähebedürfnis haben vom Typus her und dann aber lernen, dass das als lästig empfunden wird, sehr früh, dann werden wir vielleicht so ein Lonely Wolf oder so eine Einzelkämpferin irgendwie, ne, ohne dass es authentisch wäre.
Ja. Wie gehört für dich noch das Körpergefühl zu einem intuitiven Leben? Welche Rolle spielt da der Körper? Also ich sehe halt oft, dass die Menschen, die stark unter Stress stehen, dass die den Kontakt zum Körper verlieren. Also die können auch Verspannungen und Schmerzen wahrnehmen. Aber so dieses, wo sind Gefühle und wie geht's dir gerade und welches Essen tut dir gut und wann tut dir Bewegung gut? Scheinbar verlernen die das so, diese Bedürfnisse zu sehen und vor allem auch das Körperliche dahinter.
Ja, es ist ein riesen Thema. Auch wenn ich so an ein paar von meinen Klienten auch denke, die reguliere ich erstmal die erste Viertelstunde, wenn sie kommen. Ne? Das sind High Performer meistens und wir leben dann auch in einer Gesellschaft, die ja dieses Muster von ich verlasse mich, also ich spüre mich körperlich nicht, damit ich total leisten kann, damit ich echt abliefern kann. Unser System begünstigt das, ne, sag ich mal. Und die wissen häufig schon so viel, aber fallen immer wieder dann da raus, wie ich nehme nichts mehr wahr. Die kommen dann, wenn sie in so Hochstressphasen sind, immer häufig auch mit so, ich nehme es nicht mehr wahr, ich weiß es ja alles, aber ich habe den Zugang verloren. Und der Körper ist existenziell. Also ohne Embodiment, Verkörperung, können wir unserer Intuition zuhören, können wir Erkenntnisse ansammeln, noch und nöcher Bücher lesen, das kennst du sicherlich auch. Das werden sicherlich alle deine HörerInnen auch kennen. Menschen, die so viel wissen und es nicht auf die Straße kriegen. Mhm. Und das geht eben nicht ohne den Körper. Na, der Körper ist ja dieses wunderbare, dieser wunderbare Teil von uns, über den wir dieses Leben überhaupt erst erfahren. Und wenn die Seele und der Verstand und die Gefühle nicht kongruent sind mit dem Körper, also es ist ja eine Einheit, ich finde, nichts von dem ist dem anderen übergeordnet. Also ich finde schon, dass die Intuition führt, aber das heißt nicht übergeordnet, sondern es ist ein Ineinander, ein kontinuierliches Ineinandergreifen dieser Anteile unserer Selbst. Und ohne den Körper, mal ganz salopp gesagt, nützt das alles nichts, ne?
Also das spüren ja auch Menschen, die dann tatsächlich so gefühlt von heute auf morgen eine starke Erkrankung kriegen, wo sich plötzlich alles darum dreht, wieder gesund zu werden. Ja, die Jahre davor, wahrscheinlich die Jahrzehnte davor, hat die körperliche Gesundheit oder Gesundheit an sich kaum eine Rolle gespielt. Aber wenn jetzt die Krankheit alles bedroht, dann ist natürlich der volle Fokus da drauf.
Genau. Genau, und das ist, ich mache mal einen kleinen Schlenker zu der Zeit vor meinem Burnout. Da durfte ich ganz wunderbare Filme machen für KrebspatientInnen. Und die waren, zum großen Teil ging es um Coping. Also wie gehe ich eigentlich damit um? Wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich jetzt den Tod vor Augen habe? Weil egal welche Diagnose, Krebs bringt immer den Tod mit. Auch wenn wir hinterher an was ganz anderem sterben. Aber Krebs ist einfach so, wie es in unserer Gesellschaft gesehen wird, immer der Tod. Und was fast alle durchgehend erzählt haben, war, dass es A, die Neuentdeckung, eine ganz neue Freundlichkeit mit ihrem Körper oder vielleicht das erste Mal in ihrem Leben und die Entdeckung der Seele. Also diese beiden Dinge. Also mit der Endlichkeit gehen sowieso viele Menschen noch mal leichter in Kontakt mit, okay, was geht darüber hinaus? Und dann ist das Konzept nicht mehr so verstörend. Weil das Disruptive war ja schon da. Das macht auch weit, sowohl im Herzen als im Geist. Mhm. Und diese Freundlichkeit mit dem Körper auch, weil auch ein Medizinbetrieb nicht immer freundlich ist, weil vielleicht sonst niemand freundlich ist und man eigentlich keine Chance hat. Außer denjenigen zu aktivieren, der oder die einzige ist, die jetzt freundlich sein kann, also man selbst. Mhm. Und das fand ich sehr erfüllend an dieser Arbeit, so zu sehen, wie aus so einer Krise, so einer Bedrohung auch was ganz Wunderschönes entstehen kann. Ne? Mhm. Genau, das ist eine große Chance und man kann es auch früher machen. Man kann es auch früher machen, aber für die meisten Menschen ist irgendwas Disruptives, weil eben einfach unsere Gesellschaft das so nicht anbietet in dieser Art und Weise, noch nicht. Ne? Mhm. Wir arbeiten ja dran.
Ja. Ja, ich schnupper ja auch immer mal wieder so in die Biohacking-Szene rein. Also ich meine, Gesundheit ist für mich total spannend. Ich find's immer schön, auch von Studien zu hören, was hält uns gesund, was sind gesunde Faktoren, wo kann ich mit, ich sage jetzt mal, wenig Aufwand oder einfach mit ein paar kleinen Veränderungen wirklich gesunde Lebenszeit gewinnen und mich irgendwo auch stärken. Und gleichzeitig fühle ich mich aber in der Szene auch irgendwo ein Stück weit davon abgestoßen, dass das dann oft über Tests läuft. Ja, also ich brauche dann einen Fitness-Tracker oder mache dann Bluttests oder Gentests. Kann ich, wenn ich wirklich intuitiv lebe, viel besser spüren, was tut mir jetzt eigentlich gut. Also ich brauche am Ende nicht diesen Test oder die Studie, sondern ich weiß einfach jetzt, welche Lebensmittel tun mir gut, wie oft zu essen tut mir gut, wann schlafe ich besser, also dass ich quasi nicht mehr dieses externe Tracking brauche, sondern wieder so verbunden bin mit mir und mit meinem Körper, dass das intuitiv wieder richtig passiert.
Ja, absolut. Ich freue mich selber, die Frage, absolut. Ich habe vor 2 Wochen, war ich in einem Podcast, der über Zuckerfreiheit ging. Und ich dachte zuerst, als die Anfrage kam, Moment, weiß ich jetzt gerade nicht, was will sie? Und habe dann aber sofort gedacht, ja, natürlich, natürlich. Und also das fielen die Groschen. Ah, ich habe zum Beispiel als Kind, ich mochte nie Süßes. Und gleich, das war die eine Geschichte, wo ich dann sofort auf einem Gleis war, wo ich dachte, ja, warum wohl? Warum wohl? Und dann auch zu gucken, was mir als nächstes sofort einfiel, die Geschichte des Zuckers und die Geschichte der Unterdrückung der Intuition läuft parallel. Total spannend. Also die Entwicklung der Geschichte als Konsum und als Massenware vor allen Dingen. Ja, zum Beispiel Zucker. Das sind natürlich andere Sachen auch, aber überhaupt industriell gefertigte Lebensmittel. Ich, klar, manchmal kann ich nicht anders, weil ich irgendwie unterwegs bin. Manchmal ist es so ein guilty pleasure, ne? Und ich habe sofort die Quittung, wenn ich so etwas esse. Ich weiß ganz genau, was mir wann gut tut und was nicht. Mhm. Ich weiß es ganz genau. Es gibt keinen Alkohol mehr in meinem Leben. Es gibt kein Koffein mehr in meinem Leben. Es gibt keinen Zucker in meinem Leben. Es gibt bis auf manchmal wirklich verrückte Ausnahmen keine industriell gefertigten Lebensmittel mehr in meinem Leben. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich so ein, also ich habe absolut noch Infekte, wie viele andere Menschen auch. Aber ich kann, wenn so Anflüge da sind, immer sehr gut austarieren, was brauche ich jetzt? Ja, so was brauche ich jetzt? Geht's jetzt dahin, dass ich krank werde? Ist das wichtig für meinen Körper auch, um einen Prozess durchzumachen?
Ja.
Oder ist was anderes da? Ist eine Erschöpfung da, auf die ich vorher nicht gehört habe? Ist irgendwie eine Inkongruenz da? Ist in der Beziehung irgendwas? Gab es irgendeinen Einfluss von außen, wo mein ganzes System sich irgendwie vergiftet fühlt? Also das kann ich sehr gut austarieren.
Ja, also als du auch Alkohol genannt hast, das kenne ich auch von mir. Also ich habe den Eindruck, wenn ich Alkohol trinke, ich komme nicht näher zu dem, der ich bin. Also mich entfernt es eher von mir und auch ich bin kein Mensch, der dadurch sonderlich sozial wird. Also ich verliere irgendwie den Kontakt dann auch zu den anderen Menschen und am nächsten Tag geht's mir nicht gut. Ja, also für mich gibt's selten Gründe, Alkohol zu trinken oder Momente, wo ich sage, oh, jetzt fände ich es irgendwie toll. Und da spüre ich das sehr deutlich. Aber ich glaube, bei sowas wie Schokolade oder eben auch Zucker in anderen Formen, da ist es schon so, dass ich es nicht so richtig spüren kann oder mich vielleicht auch kontrollieren kann. Also gibt's da Unterschiede oder gibt's da noch Tricks, die du hast? Oder wie kann ich das schulen, das besser wahrzunehmen und dann auch konsequent zu handeln, wenn ich eigentlich weiß, es tut mir eigentlich nicht gut, aber in dem Moment ist so ein Verlangen da?
Ja, also vielleicht erstmal, das sind alles Suchtmittel. Na, all diese Dinge waren früher, als wir noch wussten, dass wir Teil des Lebens sind und nicht über dem Leben stehen. Also so eine Idee hatten, wir stehen über dem Leben, was ja nie so ist, nie so war, nie so sein wird. Waren das Ritualobjekte, Ritualsubstanzen. Also wirklich für heilige Momente.
Ja.
Und die machen was ganz Bestimmtes für einen bestimmten, und wenn man das mal denkt, dass das vielleicht mal heilig war, also für einen bestimmten Moment, eine Bewusstseinserweiterung oder eine Bewusstseinsverschiebung, macht das alles Sinn. Und da wir ja von dem, was heilig ist, abgeschnitten sind in unserer Gesellschaft, das ist ja klar, es gibt Religionen, aber da gibt es immer Mittler, die uns das klar, also die uns das vermitteln, die zwischen uns und Gott stehen.
Mhm.
Also wir dürfen in dem Sinne mehr oder weniger keinen direkten Draht haben oder das Göttliche in uns empfinden. Das ist sehr nah an der Hybris, das hat alles Gründe. Und mit der Kolonialisierung kam eben das, dass diese heiligen Dinge alle wie tabuisiert oder dämonisiert wurden. Ja? Und das als Suchtmittel zu machen, das ist irgendwie, also ich denke nicht, dass es da eine bewusste Agenda hinter gibt, aber wenn man sich mal überlegt, ja, wie sehr uns das von uns selber wegbringt, was du auch gerade gesagt hast, ne, ist es eigentlich auch klug in einer Gesellschaft, in der ja Machtunterschiede bestehen müssen, damit das System aufrechterhalten bleibt, ist es ja klug, die Menschen von immer mehr von sich zu entfernen. Und dafür dienen diese Mittel auch. Und dann finde ich, wie bei allen Süchten, also Teil von dem, wie ich das Intuitionstraining aufgebaut habe, ist auch der systemische Blick. Mhm. Und ich rede dann bei sowas immer gerne von den ehrenwerten Hindernissen. Also wofür dient denn dieses Glas oder diese Flasche zu viel?
Ja.
Wozu dient dir dieser Zucker? Wozu dient die Zigarette? Wozu dient das Überarbeiten? Wozu dient der Zuckerkonsum, die Schokolade, und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was das vielleicht für ein Bedürfnis erfüllt, wovon du noch glaubst, dass du es dir nicht anders erfüllen kannst. Mhm. Und dem dann so auf die Spur zu gehen, wirklich freundlich zu bleiben. Ich bin kein Fan davon zu sagen, oh, die Schokolade, die böse, oder der Zucker oder der Alkohol, sondern nimm dich ernst mit dieser Kompensationsstrategie. Ne? So, ich fand das als Jugendliche, auch wenn es hochgefährlich war, also ein Angstlöser, das habe ich gebraucht.
Ja. Wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, das klingt spannend, ich will damit mal starten, was ist eine gute Übung, um da direkt mal dieses Spüren und die Wahrnehmung wieder zu schulen? Was kann man jetzt direkt mal ausprobieren?
Ganz einfach. Einfach morgens einen Moment liegen bleiben. Vielleicht hat der Wecker geklingelt, vielleicht nicht. Einen Moment liegen bleiben, bevor du aufstehst, bevor der Tag anfängt, bevor du das Handy nimmst, und erstmal dich rückverbinden. Was ist gerade da? Wie wache ich auf? Was bringe ich so mit aus der Nacht? Wie fühle ich mich? Wie geht mein Atem? Wie geht's mir eigentlich? Ja, wie geht's mir gerade? Und wie zeigt sich das, wie es mir geht, physisch? Welche Körperempfindungen sind da? Welche Gefühle? Mhm. Welche Emotionen vielleicht, wenn es welche gibt? Welche Gedanken? Was geschieht? Und gibt es eine Freundlichkeit, eine tiefe Freundlichkeit, die du mit dir selbst mit in den Tag nehmen kannst, also die du in dir spürst? Für dich selbst. Freundlichkeit finde ich auch ein Schlüssel.
Ja.
Das einfach jeden Morgen, das können 5 Minuten sein, das reicht völlig. Mhm. Und dann vielleicht auch mit dieser Freundlichkeit so ein Vornehmen, ohne dass sie es bewusst steuern oder überprüfen zu müssen den Tag über. Ich mache mal Raum für meine Wahrnehmung heute. Was nehme ich eigentlich wirklich wahr? Ohne zu sagen, was und wie und in welcher Form, sondern ich bin mit mir verbunden über die Freundlichkeit. Was nehme ich wahr? Und abends, vielleicht vorm ins Bett gehen oder im Bett, was habe ich eigentlich heute wahrgenommen? Also wenn man so in so eine Ruhe gekommen ist. Ne? Mhm. So irgendwie war da eine Störung im Supermarkt. Was war denn das für eine Störung? Was war denn da eigentlich? Also all diese Momente, über die man im Tag so weggeht, weil man zu tun hat, weil irgendwas schnell gehen muss, weil man im Kopf schon längst woanders ist, und all das haben wir wahrgenommen und abgespeichert, aber weggedrückt. Und sich so Raum zu geben, man muss nichts damit machen, einfach nur, ach guck mal, ja, da hat der Mann hinter mir, der war irgendwie traurig und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es wahrgenommen. Oder die Kassiererin war so unfreundlich zu der Frau vor mir. Sowas, ne? Und das hat einen Effekt gehabt auf mich. Oder da war doch wieder der Traum, ans Meer zu ziehen, als ich diese Doku geguckt habe. Und da war doch wieder die Stimme, ja, klar, und wir werden alle Surflehrer oder was. Also, und damit musst du nichts machen. Einfach dem Raum geben, dann passiert von selber was. Und das wirklich als heiligen Raum für dich nehmen, diese 5 Minuten morgens oder 2. Und 2 Minuten oder 5 Minuten abends, und es wird sich was verändern. Weil die Stimme, die Seele will mit dir sprechen, und wenn du ihr anfängst, wieder zuzuhören, wird sie lauter.
Mhm. Ja, sehr schön, weil das ist ja wirklich, gerade wenn es stressig ist, wenn die Menschen im Strudel sind, wenn alles getaktet ist, dann fehlt ja genau der Raum, da überhaupt hinzuspüren und es wahrzunehmen. Mhm. Und dann quasi, wenn der Strudel vorbei ist, dann mal kurz zurückzuschauen, was war eigentlich über den Tag, ist ja auch eine Möglichkeit, wieder in ein besseres Bewusstsein zu kommen, gerade wenn es über den Tag selber dann oft doch so im Automatismus abläuft.
Genau, weil was im Laufe der Zeit passiert, ist, dass du dann im Supermarkt stehst und denkst, hey, das Gefühl kenne ich doch. Mal gucken, wie es der Frau hinter mir geht. Vielleicht ist sie traurig. Ja. Aha. Und dann entscheiden kannst, muss ich die Traurigkeit mitnehmen oder kann ich im Mitgefühl bleiben? Und wenn es mir eigentlich gut ging, gucken, dass es mir wieder gut geht. Oder ich gucke die nächste Doku, Überleben am Meer oder die Meere.
Ja.
Und kann einfach mal darüber nachdenken, hey, vielleicht werde ich kein Surflehrer mehr, aber vielleicht kann ich noch mal meinen nächsten Urlaub planen. Ja? Oder was bedeutet der Ozean für mich? Vielleicht kann ich mit dem Bild des Ozeans einschlafen. Also es wird einen Unterschied machen, mehr und mehr, dass du mehr auf dich hörst und das auch mitnimmst, also dich selbst und deine Stimme mitnimmst in dein Leben, in deinen Alltag.
Ja. Alexandra, wenn Menschen sagen, sie haben Lust, da mehr zu erfahren, wo können sie mit dir in Kontakt treten? Vielleicht magst du auch noch mal kurz erläutern, wie bei dir solche Trainings ablaufen, also was ist da zu erwarten, wie gehst du da vor, das ist bestimmt auch nochmal spannend.
Also einmal zu dem, wie ich vorgehe, das ist manchmal spannend am Anfang für viele Menschen, weil es komplett erfahrungsbasiert ist. Ich gebe wenig Theorie, sondern ich öffne Räume, dass du dich erinnerst. Im Prinzip ist das, was ich mache, also dass du dich an dich selbst erinnerst. Das sind geführte Meditationen, etwas mehr noch sind Tranceübungen, sind Visualisierungen, immer wieder Reflexionen auch darüber, damit eben Intuition und Ratio sich annähern, weil häufig haben wir gelernt, die Ratio ist wichtiger und es ist auch nicht so, dass die Intuition wichtiger ist. Gut, wenn die zusammen, wenn die ineinander greifen. Ne?
Ja.
Also Tranceübungen, Visualisierung, Erfahrungsübungen, PartnerInnenübungen, in den Trainings wird es auch relativ schnell so, dass ich euch zusammen in einen Raum tue und dann einlade, ein bestimmtes Thema mal anzuschauen, also dich daran zu erinnern, dass du Menschen lesen kannst, dass du dich selber lesen kannst, aber auch andere lesen kannst. Und wie ist das darüber, wenn ich andere lese? Was macht das mit mir? Wie mit der Frau im Supermarkt, ne? Wenn die traurig ist oder die Kassiererin. So kann ich freundlich bleiben mit mir oder fange ich an zu sorgen oder fange ich an abzuwehren, fange ich an zu bewerten? Ja, das ist auch so ein wichtiger Teil. Und die Trainings gibt's in unterschiedlichen Intensitäten. Es gibt eins zum Kennenlernen, das heißt ein innerer Kompass. Dann gibt es was intensivere Videotrainings mit Live-Begleitung, die heißen intuitives Leben. Und wenn man sagt, das ist mein Ding, ich arbeite mit Menschen, ich will die Intuition dazu nehmen, weil ich Psychotherapeut bin oder Arzt oder Coachin, gibt es eine 2- bzw. 4 Jahresausbildung, die dahin führt.
Ja.
Und wir haben auch viele offene Events. Die Leute, die bei mir in Ausbildung sind, die müssen ja üben. Und dann kann man für wirklich wenig Geld einmal da reingehen und so eine intuitive Session bekommen, also sich sehen, sich lesen lassen,
toll.
Intuitiv, um mal zu gucken, hey, wie machen die das? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so ein gutes Eingangs-Event, das ja wirklich niedrigschwellig ist und immer viel bringt. Ja, da bin ich bei, das supervisiere ich, da geht nichts schief.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Also dann ist wirklich auch ein längerer Weg. Also gerade natürlich, wer da die Trainerausbildung machen möchte, das hat dann wahrscheinlich auch viel damit zu tun, natürlich auch Erfahrung zu sammeln in der Zwischenzeit und wirklich so diese ganzen Nuancen dann auch kennenzulernen.
Ja, weil wir gehen natürlich in den Seelenraum, das ist ein weiter Raum. Und auch da konfrontieren wir uns mit Ängsten, mit Verboten, ne, die so aus unserer ganzen Historie auch kommen. Wie sind wir mit Spiritualität umgegangen? Auch Skepsis, auch aus gutem Grund, das finde ich auch nicht verkehrt. Ne? Und aber auch sowas wie eine Systemtheorie, wie Traumasensibilität, wie Körperbewusstsein und das alles nach und nach zu vereinen, also wie du auch, wie deine Arbeit, Glaubenssätze, Überzeugungen, Biografiearbeit. Ne? Das, das ist, wenn wir Intuitionstrainer werden wollen, das ist ein komplexer Raum. Also es ist viel Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch vor allen Dingen intuitive Entwicklung. Das mir macht das sehr viel Freude. Ich habe gerade eine Gruppe, da sehe ich jetzt ein halbes Jahr. Das ist so unglaublich, wie die Leute sich verändern.
Ja.
Innerhalb kürzester Zeit, man denkt immer zu Anfang, Okay, wow, sehr rational. Mal gucken, ich bin gespannt. Und ein halbes Jahr später ist so viel passiert, ja nicht nur von den Erkenntnissen, sondern in deren Leben. Ja, ich bin auch dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Ja.
Ja, doch sehr, sehr spannender Weg. Was gibt's noch für Kanäle, wo Menschen dir folgen können, wenn sie da immer mal wieder reinschnuppern wollen?
Intuitionstraining auf Instagram. Facebook müssen wir in die Shownotes packen, weiß ich nicht. Habe ich gerade vergessen.
Ja, okay.
Aber auf LinkedIn auf jeden Fall. Auf meiner Webseite findest du alle Info, auch über mein Buch zum Beispiel. Auf YouTube gibt es verschiedene Meditationen, wo man schon mal reingucken kann. Jetzt genau, ich habe bei Instagram auch so einen Adventskalender, da kriegt man ganz viele Impulse. Also wenn man einfach mal sagt, ich gucke mir das erstmal noch ein bisschen Entfernung an, ist das auch eine gute Möglichkeit. Ja.
Ja, Alexandra, wir haben einige spannende Themen auf jeden Fall abgegrast. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden? Das ist einfach jetzt wichtig für alle, die hier zuhören oder zuschauen.
Ja, glaube deiner Sehnsucht. Glaube deiner tiefsten Sehnsucht, nimm dich für wahr. Also du bist unendlich wichtig für dich selbst und für die Welt. Das.
Sehr schöne Botschaft. Alexandra, vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch, wirklich sehr, sehr schöne Einblicke und auf jeden Fall auch für mich sehr inspirierend, da tiefer einzutauchen.
Sehr, sehr gerne. Hat mir große Freude gemacht. Ich danke dir, Marwot.
Danke dir. Schön, dass du da warst.